Hallo Iris und willkommen bei Kanes Podcast Shorts. Schön, dass du da bist.
Hallo Jona, ja, ich freue mich auch.
Was ist denn eigentlich dieses Ethogramm, wovon so viele Kanes-StudentInnen immer berichten?
Ja, das ist eine wunderbare Veranstaltung und das Ethogramm an sich, erstmal biologisch betrachtet, heißt, dass man sich Verhaltensweisen von einer Tierart anguckt, möglichst unter natürlichen Bedingungen, damit man weiß, was das Tier kann. Also jetzt so ganz banal, dass man vielleicht beobachten kann, dass Hühner auch fliegen. Man wird aber weniger sehen, dass sie tauchen. Ne? Und das sind so, dass man einfach sieht, was können diese Tiere innerhalb einer Art, wie kommunizieren sie untereinander, wie kommen sie an Nahrung, wie pflanzen sie sich fort, wie ist die Jungenaufzucht. Und erstmal ist so ein Ethogramm reiner Verhaltenskatalog. Es wird einfach nur aufgelistet, was man beobachtet. Und danach wird das Ganze sortiert in sogenannte Funktionskreise und dann werden Verhaltensweisen ihrer Funktion nach eingeteilt. So gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Wenn wir jetzt mal beim Wolf sind, da wollen wir ja eigentlich auch hin, da hat Erik Ziem zum Beispiel eingeteilt nach allgemeinen Bewegungsformen. Da guckt man dann halt, kommt alles rein, wie sich ein Wolf von A nach B bewegt. Meinetwegen gehen, traben, galoppieren, geschnürter Trab, langsamer Galopp, gestreckter Galopp. Es muss dann genau beschrieben werden. Das ist dann immer ein bisschen gemeine Aufgabe, dass auch jemand, der noch nie gesehen hat, wie ein Wolf geht, die Schrittfolge daraus dann auch versteht. Und ein anderer Funktionskreis wäre stoffwechselbedingtes Verhalten. Da gehört alles mit rein, wie ein Wolf zur Nahrung kommt, wie er die aufnimmt, wie er die vielleicht auch sichert. Also Jagdverhalten würde da mit reingehören. Es gehört aber auch Koten und Urinieren mit da rein. Und dann haben wir noch Funktionskreis soziales Verhalten in der Gruppe. Da kommt der ganze Bereich rein, wie kommunizieren sie untereinander, wie ist die soziale Struktur. Und. Also da gibt es verschiedene Funktionskreise, die man sich dann entsprechend anguckt. Und man muss sich immer wieder klar machen, diese Funktionskreise ist eine menschgemachte Einteilung. Also es kann sein, dass ein anderer Wissenschaftler die Funktionskreise anders aufteilt. Also die sind nicht naturgemäß so, sondern so, wie der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin das für sich braucht, um die eigene Forschungsfrage beobachten zu können oder beantworten zu können.
Das heißt, verschiedene WissenschaftlerInnen haben vielleicht auch unterschiedliche Einteilungen von Funktionskreisen.
Ja, genau. So ein Beispiel ist immer Spielverhalten. Es gibt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die teilen das Spielverhalten in einen Extrafunktionskreis ein. Und es gibt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die packen das mit ins soziale Verhalten mit rein. Einige packen das Spielverhalten auch bei den infantilen Verhaltensweisen mit rein. Und gerade beim Spielverhalten merkt man, dass das alles so ein bisschen schwierig ist. Wenn ich es zu den infantilen Verhaltensweisen mit reinpacke, habe ich ein Problem, weil ja auch erwachsene Wölfe, wenn genügend Ressourcen da sind und sie genügend oder wenig Stress haben, dann auch spielen. Packe ich es mit beim Sozialverhalten mit rein, fällt das Solitärspiel raus, weil ein echtes Solitärspiel wäre ohne Sozialbezug. Das heißt, wirklich ein Wolf spielt ganz für sich alleine, indem er irgendwelche Dinge manipuliert oder er rennt wie bescheuert um irgendwelche Bäume und freut sich. Ich glaube, bei euch jungen Dingern heißt das jetzt Zoomies. Und also es passt teilweise nicht. Also für mich wäre es am einfachsten oder am logischsten, wenn man sagt, man macht einen extra Funktionskreis und guckt sich das an. Aber wie gesagt, das hängt immer davon ab, welche Frage beantwortet werden soll und muss nicht unbedingt für jeden passend sein.
Mhm. Das heißt, man könnte jetzt aber auch an die Antarktis fahren und Eisbären beobachten und dann Ethogramm machen? Eisbären sind
machen.
An der Antarktis, oder?
Ich überlege jetzt auch gerade, das ist
wir können auch ein anderes Beispiel nehmen.
Nein, die sind oben im Norden, die sind in der, ja, die sind bei uns. Unten sind die, jetzt wollte ich schon Delfine sagen, bescheuert, die Pinguine. Und Eisbären gibt es ja oben in Norwegen zum Teil auch schon, wenn man ans Nordkap fährt, könnte man welche sehen. Grönland, na, da überall.
Das heißt, wenn ich mich jetzt irgendwo hinsetze und Eisbären beobachten will, dann sitze ich da womöglich sehr lange und dann immer, wenn ich einen sehe, mache ich erstmal eine Strichliste, was der gemacht hat oder wie fange ich so ein Ethogramm an?
Naja, früher hat man sich da tatsächlich hingesetzt und hat erstmal alles mit Papier und Bleistift notiert, vielleicht noch mit einem Diktiergerät, was man beobachtet. Heute würde man natürlich mitfilmen, damit nichts verloren geht in dem Moment, wo man vielleicht mal nicht hinguckt und macht nach, das ist die sogenannte Digitum-Methode, dass man frei nach Schnauze erstmal alles, was einem so auffällt, notiert. Und es kann sein, dass nachher auch nochmal wieder was rausfällt, aber es ist ja erstmal so ein erster Eindruck, dass man eine Idee davon kriegt, was macht diese Tierart, die ich beobachte. Und dann kann man noch mit verschiedenen Beobachtungsmethoden dann ein bisschen spielen, dass man auch mal sagt, ah, wir sind von Mensch aus so, dass wir immer dahin gucken, wo es besonders laut und wild ist. Das heißt, so ein bisschen ruhigere, subtilere Verhaltensweisen fallen gerne durchs Raster. Dass man dann nochmal sagt, wir nehmen nochmal die Fokustiermethode. Wie der Name schon sagt, fokussiert man sich dabei auf ein Tier, beobachtet das eine vorher definierte Zeit, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, hängt von der Tierart ab. Und dafür muss ich die Tiere natürlich auch auseinanderhalten können. Und damit kriege ich dann auch ja seltenere Verhaltensweisen zu Gesicht oder beachte die erst, die mir vorher vielleicht, weil andere lauter sind in Anführungszeichen, damit bemerke ich die dann auch.
Also in der Veranstaltung Ethogramm Wolf, da sitzen wir ja vor Wolfsgehegen und machen Strichlisten und so weiter. Und wir durften zumindest bei mir auch nicht die ersten Tage filmen oder Fotos machen. Das ist schon sehr meditativ. Also wer gut runterkommen will aus dem Alltagsstress, dann ist es auf jeden Fall so ein ursprüngliches Ethogramm ohne Film sehr zu empfehlen.
Ja, finde ich auch. Und man lernt, und das finde ich für uns ja so wichtig, für uns, wenn wir mit Hunden arbeiten, man lernt wieder nochmal hinzugucken und nicht das nach, na, auf der Jagd nach dem besten Foto, dem besten Video zu sein, was man dann wieder online stellen kann, sondern man lernt einfach nochmal richtig gut zu beobachten, hinzugucken. Und das ist für uns als Hundetrainer, Hundetrainerin, finde ich, enorm wichtig, dass wir da immer ja, dass wir genau hingucken können und worauf wir auch großen Wert legen, dass am Anfang, und das ist beim Ethogramm ganz wichtig, man interpretiert nicht. Man beobachtet, beschreibt die Verhaltensweisen. Man kann definieren, so hat Ziem das ja auch gemacht, dass es meinetwegen ein imponierender Gesamtausdruck, es würde in den Funktionskreis soziales Verhalten gehören, hat dann gesagt, so und so sieht ein Wolf aus. Wenn er am Imponieren ist, dann ist das klar definiert. Man würde aber nicht sagen, der Wolf sieht traurig aus oder er sieht aus, als hätte er Hunger. Das sind so Sachen, da interpretiert man stark rein. Und ein Ethogramm ist auch kein Soziogramm. Beim Ethogramm guckt man sich nur die Verhaltensweisen an, ohne dass man beschreibt, dass das eine Reaktion auf meinetwegen Verhalten von einem anderen Wolf ist, sondern betrachtet das einzeln. Also ein Wolf, der meinetwegen Imponierverhalten zeigt, das zeigt er normalerweise gegenüber einem anderen Wolf, meinetwegen eine T-Stellung. Und dann würde man jetzt nicht beschreiben, wie der andere Wolf in der T-Stellung aussieht. Der andere Wolf könnte auch imponieren, der könnte auch sich demütig verhalten. Das ist jetzt erstmal nicht von Interesse.
Warum ist es denn so wertvoll, erstmal nicht zu interpretieren, sondern nur zu beobachten für HundetrainerInnen und die eigenen Emotionen aus der Beobachtung rauszulassen?
Naja, also ganz werden wir die eigenen Emotionen auch nicht rauslassen. Also ich sage beim Ethogramm Wolf auch immer, oder meine Kollegin sagt das auch, Nicole Kieschnick, wenn sich dann zwei Wölfe kloppen und man hat die schon die ganze Zeit beobachtet und man hat das Gefühl, das ist nicht ganz fair, natürlich kommen da Emotionen auch mit rein. Aber das behindert manchmal die sachliche Beurteilung. Also Aggressionsverhalten ist einfach erstmal eine ganz normale Kommunikation. Die ist wichtig, damit Beziehungen geklärt werden, damit Konflikte gelöst werden. Und das ist erstmal nichts Böses oder nichts Schlimmes. Und es ist wichtig, dass wir lernen, da erstmal neutral hinzugucken, bevor wir da groß in die Bewertung reingehen. Wenn wir sagen würden, oh, Aggressionsverhalten ist was Böses, dann wäre auch der Hund möglicherweise schon böse. Und das ist nicht zielführend. Letztendlich muss der Hund lernen, anders zu kommunizieren. Er ist aber nicht von Grund auf böse. Und vielleicht hat er auch recht in dem Moment. Vielleicht hat er einfach gedroht, weil er mehr Abstand haben wollte. Und das Gegenüber hat es nicht verstanden. Und dann muss man vielleicht nochmal erklären, ich möchte jetzt aber Abstand. Und danach ist das vielleicht geklärt. Wenn das nächste Mal so eine Situation ist und der Wolf sagt wieder oder der Hund, ich hätte gern Abstand, dann nimmt der andere den Abstand ein.
Oder was wir auch häufig beobachtet haben bei den Gehegewölfen, waren sehr ritualisierte Abläufe zwischen den Wölfen. Ne? Also wo der eine was sagt, der andere sagt es dann das. Also der eine droht, der andere zeigt Demut und man hat das Gefühl, das läuft einfach immer wieder gleich ab, weil die sich halt mega gut kennen. Das kennen wir ja auch in der Mehrhundehaltung häufig, diese ritualisierten Geschichten.
Ja, genau. Und das ist, wenn man sich gut kennt, man kennt das Gegenüber, weiß man, wie viel man zeigen muss, um verstanden zu werden. Bei dem einen Gegenüber muss man vielleicht ganz wenig machen. Da reicht ein Blick teilweise oder ein bisschen die Augenbraune hoch. Ziehen. Beim anderen muss man sehr deutlich werden, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Und ich finde dieses Ethogramm Wolf einfach so wertvoll, weil man da noch mal viel mehr in der Mimik sehen kann als jetzt bei unseren Haushunden, weil da ja sehr viel domestikationsbedingt einfach nicht mehr da ist. Wenn man nach Dorits Forschungsergebnissen geht, also Dorit Feddersen-Petersen, dann haben erwachsene Wölfe 60 Mimiken. Unsere Haushunde haben im Schnitt das bei 12, 14, also es gibt auch welche, die deutlich mehr haben, aber es gibt auch welche, die haben nur 4, wie die Bordeaux-Dogge. Und da sieht
Wow.
man natürlich nicht mehr so viel im Ausdruck, ne, wie bei Wölfen. Und deswegen ist es einfach, ich finde es auch mega schön, Wölfe beobachten zu dürfen. Du hast schon gesagt, meditativ sehe ich genauso. Und es ist einfach alles so klar. Nirgendwo, finde ich, kann man das so schön klar und deutlich sehen, wie bei den Wölfen.
Voll. Und danach sieht man auch die Hunde noch mal ganz anders. Also für mich war das wirklich so, als wenn ich Hunde beobachtet habe, als hätte ich so Hunde mit so ganz vielen Dialekten sprechen sehen, die so irgendwie der eine so redet irgendwie wie so sächsisch, der andere urbayerisch oder der andere so richtig tiefes hessisch oder so. Und immer so, dass man so das nicht so fein sehen konnte. Und als ich dann das erste Mal die Wölfe beobachtet habe, dachte ich so, ah, okay, krass, die reden halt dann Hochdeutsch. Das ist so richtig genau. Und es kommt einem einfach vor, als sprechen die teilweise in Zeitlupe, weil du alles so genau sehen kannst. Das ist mega die heftige Erfahrung. Also kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, sich da mal vor ein Wolfsgehege zu setzen. Warum ist es denn so hilfreich mit den, also jetzt, was das Ethogramm macht, dass man schauen lernt und so weiter. Das haben wir ja schon erläutert. Aber warum ist es so hilfreich, dass es diese Einteilung von Funktionskreisen gibt? Oder vielleicht auch gerade, wenn wir jetzt den Funktionskreis Sozialverhalten anschauen, wo wir dann die Gesamtausdrücke definiert haben. Also genau, wie sieht ein imponierender Hund aus? Wie sieht ein drohender Hund aus? Ein demütiger Hund und so weiter. Warum ist es so hilfreich, dass das festgelegt ist für die Arbeit als Hundetrainerin oder als Hundetrainer oder als Biologin, die Hunde erforscht.
Ich mache einmal noch einen Schlenk, ich komme da gleich dann dazu. Zum einen ist das Ethogramm, wenn ich jetzt Wildtiere beobachte, extrem wichtig, wenn ich Wildtiere vielleicht im Zoo halte, im Gehege, um zu gucken, ob die sich noch im Normalverhalten befinden. Also ein Ethogramm ist auch dazu da, um zu vergleichen, sind die schon in der Verhaltensstörung, weil die Haltungsbedingungen dem Tier nicht gerecht werden unter normalen Bedingungen. Also dafür finde ich das schon mal ganz wichtig. Wenn wir jetzt zurück zum Hund gehen, finde ich es sehr wichtig, dass man sich A unterhalten kann. Also wir beide könnten uns jetzt austauschen und wenn du von einem imponierenden Springer-Spaniel sprichst, dann habe ich eine Idee, wie das beim Springer-Spaniel aussieht. Wir haben bei Haushunden natürlich das Problem, aufgrund der ganz unterschiedlichen Rassen, aufgrund der ganz unterschiedlichen Optik, die sie haben, sieht das auch immer ein bisschen anders aus, aber zumindest haben wir schon mal eine Basis, über die wir uns auch unterhalten können. Und wenn du mir sagst, der Hund ist in einer passiven Demut, dann weiß ich ungefähr, wie das dann auch aussieht. Und damit kann man sich dann schon mal fachlich richtig auch austauschen. Ich finde, für Hundehalter und Halterinnen ist es damit auch ganz wichtig, Sie kommen häufig mit einer Alltagssprache und wir müssen uns dann nochmal beschreiben lassen, was meinen Sie denn damit? Weil wenn man sich da gar nicht mit befasst, und das ist auch ganz normal, würde man es erstmal emotional bewerten und sagen, oh, der hatte Angst oder da wollte er nicht, da war er wütend. Aber das hilft uns nicht. Wir brauchen erstmal den Kontext und wir brauchen die Körpersprache konkret. Und dann können wir beurteilen, was ist denn da überhaupt los und inwiefern kann man das erklären, warum der Hund sich so oder so verhalten hat. Und dann kann man im weiteren Schritt dann überlegen, was kann ich im Training machen, wenn es denn nötig ist. So, und wir haben insbesondere dann, weil die Ethogramme Wolf und Hund, die sind für die Trainer meistens, also die in der Trainerausbildung bei uns sind und sind in der Regel auch ausgebucht, haben wir noch eine Veranstaltung, die ist nur für Hundehalter und Halterinnen. Die geht über 3 Tage, die ist auch im Wolf Center de Verden und wir werden dann angeleitet Wölfe beobachten und da wird es um die Kommunikation gehen, also wie sieht ein imponierender Wolf aus, wie ein demütiger. Und da haben dann auch Hundehalter und Hundehalterinnen die Chance, mit uns einmal gemeinsam Wölfe zu beobachten und dann zumindest diesen kleinen Teil aus dem Ethogramm, den Funktionskreis soziales Verhalten, mit uns gemeinsam sich anzugucken.
Und ich finde das der Beste. Ich hatte das Glück. In der Woche ziehen die Studierenden ja, welchen Funktionskreis sie bekommen. Und ich habe Sozialverhalten gezogen. Ich habe mich so gefreut. Und ganz ehrlich, ich profitiere immer noch. Also ich habe dann so Zeichnungen angefertigt. Das weiß ich noch nachts. Von einem Tag auf den nächsten habe ich dann noch die Hunde gezeichnet, wie die in den Gesamtausdrücken aussieht. Und von diesen Zeichnungen profitiere ich heute noch. Also das war wirklich cool. Ja. Wenn man Funktionskreis stoffwechselbedingtes Verhalten hat, dann sieht man ja leider nicht so viel Jagdverhalten. Dann ist man doch sehr mit Koten und Urinieren beschäftigt.
Aber man lernt auch da das Hingucken, ne? Das ist ja.
Ja,
Aber.
auf jeden Fall.
Ah, ich verstehe, was du meinst.
Aber das ist auch sehr meditativ. Und er hat wieder Pipi gemacht. Und dann kann
Ja.
man sich auch überlegen, war das jetzt imponierendes Imponiermarkieren? Dann ist es ja eigentlich nicht stoffwechselbedingtes Verhalten, ne?
Richtig. Genau, dann
Ja.
muss das die andere Gruppe machen.
Ja, danke Iris, dass du uns da heute aufgeklärt hast. Und ich freue mich, dich wieder zu einem Canis Podcast Shorts zu sehen.
Sehr gerne. Oder zu hören.
Oder zu hören, genau.
Ja.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.